und geheiligt werde dein Name. Unser Thema für heute. Zweimal lesen wir das im Neuen Testament. Einmal bei Matthäus in der Bergpredigt. In beiden Stellen geht es darum, dass Jesus uns lehrt, wie wir beten sollen. Darum heißt unsere Reihe auch einmal eins des Gebetes. Überleg doch mal kurz für dich, wenn du betest, ist dann dein erster Satz, Jesus, geheiligt werde dein Name? Also wenn ich bete, hört sich das öfter schon mal so an, dann komme ich irgendwie vielleicht nach Hause von der Arbeit und denke, oh, Jesus, danke, dass du da bist. Irgendwie, heute hat mich auch meine Arbeit total genervt und in meiner WG ist auch sowieso gerade Chaos. Und Jesus, bitte schenk mir doch mal Liebe für meine Mitmenschen. Bitte, aber eigentlich, die könnten auch wirklich mal in der Küche auch ein bisschen was aufräumen. Das ist dann oft, dann komme ich zu Jesus und erzähle erstmal. Und an guten Tagen klappt es auch, dann setze ich mich hin und frage erstmal Gott, oh Gott, was hast du mir eigentlich zu sagen? Manchmal stehen wir so ein bisschen in der Gefahr, dass wir ja im Gebet sehr auf uns selber gucken, dass wir irgendwie den Fokus so auf uns haben. Wir beten, ich danke dir für das und das. Und mein Tag, Jesus, war heute so und so. Und ich brauche das und das. Und kannst du nicht mal in meinem Leben das verändern? Wenn wir zum Beispiel uns im Hauskreis treffen, dann tauschen wir vielleicht voll Gebetsanliegen aus und dann beten wir diese Dinge nicht nur für uns selbst, sondern wir beten sie auch für die anderen Leute. Aber der Fokus ist oft auf uns, auf unserem Menschlichen. Davon gehen wir oft aus. Und die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das heißt, wenn wir jetzt zurückschließen, und auch aus persönlicher Erfahrung kann ich das sagen, dass in unserem Herzen oft die Dinge im Vordergrund stehen, die ja, uns so beschäftigen, die uns so angehen, die so unser Leben hier betreffen. Das heißt, Sachen, die wir zu erledigen haben, Klausuren, die wir schreiben müssen, Projekte auf der Arbeit. These. Manchmal ist Gott vielleicht so ein bisschen für uns wie so eine Straßenecke. Eine Straßenecke, da steht hier ein Mülleimer, da können wir hingehen, da können wir unseren ganzen Scheiß abladen, unsere ganzen Probleme. Daneben ist vielleicht ein Kaugummiautomat oder früher war da ein Kaugummiautomat. Da kann man oben 5 Bitten reinstecken, kann man warten und unten das gute Ergebnis rausziehen. Und dann gehen wir wieder. Und manchmal haben wir so ein bisschen so einen Kumpelgott, glaube ich, den. Wir können ihm alle unsere Probleme erzählen, aber so ganz richtig, immer interessieren wir uns nicht für Jesus als Person. Zumindest geht mir das manchmal so. Aber Jesus hat irgendwie ganz offensichtlich eine andere Art und Weise zu beten. Er hat eine andere Herangehensweise. Bei Jesus liegt der Fokus auf Gott. Wenn der zweite Satz, also nach der Anrede, der Satz ist, geheiligt werde dein Name. Jesus sagt, wenn du betest, dann guck erstmal Gott an. Heb erstmal deine Augen auf und guck den an, der heilig ist. Guck Gott an. Gott an ist heilig. Gott ist heilig. Gott gebührt die Ehre. Stell Gott an erste Stelle. Stell Gott an erste Stelle in deinem Gebet und in deinem Herzen. Kleines persönliches Beispiel, wie manchmal unsere Perspektive so verdreht sein kann. Ich war als Kind in der Kinderstunde, da hatte ich so meinen christlichen Glauben. Irgendwann als Teenie habe ich mich entschieden, ich möchte jetzt nicht mehr mit Gott leben. Verrückte Entscheidung, nicht nachmachen. Und während dieser Teenie-Zeit, also ich wusste immer, es gibt Gott, klar, der ist da, kein Problem. Und ich habe ganz oft gedacht, oh Gott, weißt du, wenn mein Leben nicht klappt, wenn irgendwie alles in die Hose geht, wenn nichts funktioniert, was ich mir vorgenommen habe, dann gibt es ja immer noch dich. Dann komme ich irgendwie zu dir und du machst es dann schon. Wenn ich heute darüber nachdenke, denke ich, was für eine verdrehte Perspektive. Wie wenig habe ich verstanden, wer eigentlich Gott ist. Und wissen wir wirklich, wer Gott ist? Kennen wir Gott wirklich? Wissen wir, mit wem wir da zu tun haben? Mit wem wir eigentlich sprechen, wenn wir beten? Die Bibel ist so voll von Stellen über Gottes Heiligkeit. Ich will euch einfach nur mal ein paar vorlesen. Könnt ihr einfach mal zuhören. Psalm 103, 1. Preise den Herrn, meine Seele, und mein Inneres seinen heiligen Namen. Psalm 119, 9. Er hat Erlösung gesandt zu seinem Volk, seinen Bund verordnet auf ewig. Heilig und furchtbar ist sein Name. Psalm 24. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Und in Lukas 1, denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Ich glaube, das ist die Perspektive, die Jesus sich wünscht, auch im Gebet. Dass wir einfach erfassen können, dass Gott heilig ist, dass ihm unser ganzes Lob und unsere ganze Anbetung gebührt. Und was bedeutet heilig eigentlich? Vom Wort her ist heilig das, was zu Gott gehört. So in Abgrenzung zu dem Menschlichen, was zu den Menschen gehört. Das, was an sich, in sich selbst heilig ist. Was göttlicher Weisung und göttlicher Führung entspricht. Und das griechische Wort, was im Neuen Testament oft verwendet wird, das hat noch so einen Anklang und so einen Beigeschmack von, dass in diesem Wort liegt schon der Anspruch oder auch die Verpflichtung zur Verehrung des Heiligen. Also steckt in diesem Wort heilig eigentlich auch immer eine Abgrenzung Gottes zu den Menschen. Gott ist also irgendwie nicht nur Freund und Kumpel, sondern Gott ist auch der Unfassbare, der Erhabene, der Heilige, der Andere. Und Jesus führt das im Vater Unser total schön zusammen, wenn er beginnt mit dieser Anrede, Vater Unser im Himmel. Da drückt das aus, wir haben diese kindliche Beziehung zu Jesus, wir können diese Beziehung haben, enge, intime Gespräche mit Gott durch Jesus. Aber eben auch diese Bitte, geheiligt werde dein Name, lässt uns auch den Blick heben und gibt uns ein bisschen ein Gegengewicht dazu. Sagt, Gott hat aber auch Anspruch darauf, dass wir ihn verehren, dass wir seinen Namen heiligen. Vielleicht ist es jetzt für euch nicht wirklich was Neues, dass Gott heilig ist. Das hört man eigentlich schon mal öfter. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen und fragen, was passiert denn, wenn wir Gott in seiner Heiligkeit begegnen? Was passiert mit uns, wenn wir wirklich erkennen, dass Gott heilig ist? Und ein Lieblingstext von mir ist Jesaja 6, 1 bis 8, und den würde ich gerne mit euch lesen. Im Todesjahr des Königs Usias, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Und da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Herr, hier bin ich, sende mich. Und oft lesen wir diese Stelle, wenn es um Sendung geht und um Dienst und Aussenden. Aber für mich steckt da auch noch was ganz anderes drin. Wenn man mal anguckt, was Jesaja da passiert, was macht Jesaja an der Stelle? Er macht eigentlich nicht wirklich viel. Da steht, er sah den Herrn. Also was hat er? Er ist Gott begegnet. Und in dieser ganzen pompösen Beschreibung kann ich mir vorstellen, dass da eine ziemlich krasse Gegenwart Gottes da war. Dass Gottes Heiligkeit ziemlich spürbar war. Warum sonst sollten auch die Seraphim ihr Gesicht und ihre Füße bedecken? Und dann Jesajas Reaktion darauf ist nicht, dass er anfängt anzubeten. Es ist nicht, dass er anfängt, Gott zu loben. Er sagt auch nicht sofort, hey, was soll ich machen? Sondern das, was mit ihm passiert, ist erstmal, er sieht sein Herz, er sieht seine Sünde. Er sieht Gottes Heiligkeit, er erkennt, wer Gott ist. Und auf der anderen Seite ganz automatisch sieht er, was er eigentlich für ein sündiger Mensch ist. Er sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und auch mein Volk ist ein sündiges Volk mit unreinen Lippen. Das heißt, in dem Moment, wo wir Gott und seine Heiligkeit sehen, spiegeln wir uns automatisch da drin und erkennen, was in unserem Herzen ist, erkennen, wo wir ja, falsche Gedanken haben. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesajas Reaktion, als er dann sagt, also als Gott fragt, wer geht für uns? Und er dann sagt, sende mich, dass das aus einer ganz tiefen Ehrfurcht vor diesem Erlebnis, vor Gott, den er gerade da so gesehen hat, dass es daraus resultiert. Dass einfach, wenn wir Gott sehen und erkennen, wie heilig er ist und erkennen, wie sündig wir eigentlich sind, dass wir dann aus dieser Begegnung wirklich mit einer ganz tiefen Ehrfurcht vor Gott rausgehen. Also so geht mir das oft. Erinnerst du dich an den Moment, wo du in deinem Leben zum ersten Mal gemerkt hast, also ich, so wie ich bin, kann ich alleine vor Gott überhaupt nicht bestehen, meinem Herzen und mit dem Schlechten, was alles in meinem Leben ist, keine Chance vor Gott. Und ja, vielleicht sind wir manchmal so in unseren christlichen Kreisen, wir sind ja gut aufgehoben, manchmal sind wir vielleicht überfüttert mit dieser Botschaft von Gnade, so dass wir Gottes Furcht und Ehrfurcht vor Gott vielleicht manchmal für ein bisschen was Antiquiertes halten, so ein bisschen, es hat nicht so wirklich vielleicht was mit unserem Leben zu tun. Aber die Bibel sagt, dass die Ehrfurcht vor dem Herrn der Anfang aller Weisheit ist. Also die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang aller Weisheit. Und Gott den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Und Weisheit und Einsicht sind Sachen, die man auch in diesem Leben ziemlich gut gebrauchen kann. Ich war letzte Woche mit Henrik und Martin in Georgien, unsere befreundete Baptistengemeinde besuchen. Und die haben mich eine ganz große Lektion über Ehrfurcht gelehrt. Wir waren im Gottesdienst am Sonntag und die hatten schon Gastsprecher, das heißt, wir hatten eigentlich nichts zu tun. Jetzt ist es so, dass weil wir Gäste waren, durften wir vorne sitzen. Das heißt eigentlich auch mit diesem Blick ins Plenum. Und wir haben den ganzen Gottesdienst nichts verstanden, weil es war alles auf Georgisch. Ein französisches Lied zum Abendmahl, ein Taizé-Lied. Sonst alles Georgisch. Aber mich hat so beeindruckt, die Liturgie zum Abendmahl und mit was für einer Ehrfurcht die ganze Gemeinde einfach dieses Abendmahl gefeiert hat. Das ist natürlich immer besonders, wenn man woanders ist und es ist neu und es ist irgendwie spannend. Aber alles hat da zusammengepasst und es hat mich so berührt, dass mir wirklich auch die Tränen in den Augen standen, weil ich gedacht habe, das ist so ein Respekt vor Gott, den möchte ich mir gerne einpacken und den möchte ich mitnehmen. Und die ganzen alten Mütterchen, die ja teilweise keine Zähne mehr hatten, teilweise krummen Rücken, aber mit einer Haltung vor Gott so ehrfürchtig und so begeistert von ihrem Herrn. Also es hat mich sehr beeindruckt. Eins der Sachen, die mich am meisten beeindruckt haben von meinem Georgienbesuch. Und auf dem Rückweg im Flugzeug habe ich mal angefangen, Jesus, unser Schicksal zu lesen von Wilhelm Busch. Da gibt es einen Abschnitt, der sagt eigentlich nicht großartig viel anderes als das, was ich auch schon gesagt habe. Aber ich finde die Formulierung einfach so toll. Also es geht um ein Gespräch, den er hat mit einem Journalisten. Dann sagt er, haben Sie sich schon mal vor Gott gefürchtet? Nein, antwortet er. Vom lieben Gott hat man doch keine Angst. Da habe ich ihm erklärt, wer auch nur eine dumpfe Ahnung hat von Gott, der muss doch begreifen, dass es nichts Schrecklicheres gibt, als ihn, den heiligen und gerechten Gott, den Richter unserer Sünden. Meinen Sie, er schwiege zu Ihren Sünden? Sie sprechen vom lieben Gott. Die Bibel sagt das nicht so. Die Bibel sagt vielmehr, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Haben Sie Gott schon gefürchtet? Wenn nicht, dann haben Sie überhaupt noch nicht angefangen, die ganze Wirklichkeit des heiligen Gottes und Ihres sündigen Lebens zu sehen. Wenn Sie aber anfangen, Gott zu fürchten, dann werden Sie fragen, wie kann ich vor Gott bestehen? Ich glaube, es ist die größte Dummheit unserer Zeit, dass man den Zorn Gottes nicht mehr fürchtet. Ja, es ist ein Zeichen furchtbarer Verstumpfung, wenn ein Volk den lebendigen Gott und seinen Zorn über die Sünde nicht mehr ernst nimmt. Das sind natürlich jetzt irgendwie, also Wilhelm Busch schreibt an Menschen primär, die nicht Christen sind. Aber ich glaube auch für uns, wenn wir Jesus kennen, sind da ein paar Fragen an, stößt das ein paar Fragen an, die super wichtig sind. Die frage ich eigentlich als allererstes mich selbst. So, lebe ich mein Leben in Ehrfurcht vor Gott? Mit Furcht vor Gott oder eher mit Furcht vor Menschen? Oder eher mit meinen Zielen, mit dem, was ich erreichen will? Gibt es Lebensstile oder Gewohnheiten in meinem oder in deinem Leben, die Gott nicht ehren? Gibt es da so kleine Sünden, die sich irgendwo eingeschlichen haben, die man toleriert hat, weil sie irgendwie bequem sind? Wie reagierst du, wenn du diesem heiligen Gott begegnest? Jesaja hat mit Gehorsam reagiert. Er hat gesagt, ja, ich gehe, ich erfülle deinen Auftrag. Genau, und was ich uns wünsche, einfach was wir mitnehmen, ist, dass Gott wirklich auch dieser heilige Gott ist. Dass er uns nahe ist, dass er unser Freund ist, dass wir mit ihm sprechen können. Aber dass er eben auch der heilige Gott ist. Und vielleicht können wir, wenn wir gleich auch Abendmahl feiern, vielleicht können wir auch Gott einfach mal fragen, ob er uns begegnen kann in seiner Heiligkeit. Dass wir da, wo wir das brauchen, in unserem Herz das neu erfassen können, wie heilig Gott ist, was er eigentlich für uns getan hat. Und eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, diese Herzenshaltung, Ehrfurcht vor Gott. Ich glaube, das steht ganz bewusst am Anfang des Vaterunsers auch. Ich glaube, das ist eine Herzenshaltung, wenn wir mit Ehrfurcht vor Gott sind, dass Gott sehr viel tun kann durch uns. Dass es erst geheiligt werde dein Name und dann dein Reich komme. Ich glaube, dass Ehrfurcht und Furcht vor Gott auch eine Voraussetzung ist, dass Gott in unserem Leben und in dieser Welt, im Leben von anderen Menschen wirken kann. Amen.